Deutschlandfunk Interview. Und am Telefon begrüße ich jetzt Andreas Gassen, Orthopäde und Unfallchirurg und seit vielen Jahren Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, also der Interessenvertretung der rund 175.000 Praxisärzte und Psychotherapeuten. Guten Morgen, Herr Gassen.
Guten Morgen. Grüße Sie.
962 Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden, ein neuer trauriger Rekord. Bekommen wir die Pandemie nicht in den Griff?
Ja, die Zahl ist natürlich erschreckend, gar keine Frage. Es sind halt viele traurige Einzelschicksale. Nein, es wird noch dauern, bis wir die Pandemie wirklich im Griff haben, wenn man überhaupt eine Pandemie in den Griff bekommen kann. Das ist ohnehin, wie man sieht, allein Virusmutationen, die jetzt wieder die Presse beflügeln, zeichnen ja ein Bild, dass die Pandemie letztlich nur begrenzt kontrollierbar ist. Aber ich glaube, dass wir mit Einsetzen der Impfung doch langsam tatsächlich den ersten Schritt machen, unser altes Leben wieder zurückzubekommen.
Über die Impfungen, Herr Gassen, reden wir gleich noch. Vielleicht zunächst zu den aktuellen Maßnahmen. Muss der Lockdown, der geltende Lockdown, angesichts dieser Zahl noch einmal verschärft werden? Muss vielleicht sogar über Ausgangssperren nachgedacht werden?
Ich glaube das nicht. Man hat jetzt einen harten Lockdown verordnet, der ja weite Teile stilllegt. Das Problem ist, denke ich, ein anderes. Man wird bessere Wirkung nur erzielen, wenn tatsächlich die Bevölkerung dann auch mitzieht in den Bereichen, die vom Lockdown nicht betroffen sind. Das Ganze muss ja zweigleisig geschehen. Es ist eine Sache, wenn ich Kontaktmöglichkeiten im öffentlichen Raum, also beim Einkaufen etc. reduziere oder zum Teil verhindere. Ein anderer ist sind die Kontakte im privaten Bereich, die sind nicht zu kontrollieren, die will man auch nicht kontrollieren in der Umfänglichkeit. Da kommt es tatsächlich auf die Eigenverantwortung an. Wenn die nicht gelebt wird, dann wird es eben schwierig. Ich habe den Eindruck, der Großteil der Bevölkerung ist da relativ ernsthaft unterwegs, aber es gibt immer noch ein paar, die wir noch nicht erreichen. Da müssen wir, glaube ich, noch mehr an Aufklärung leisten, soweit das möglich ist.
Herr Gassen, wie kann man denn Kontakte reduzieren, ohne eine Gesellschaft, wie aktuell der Fall ist, ja in den Lockdown zu schicken?
Na gut, die Frage ist, mit wie viel Menschen treffen Sie sich grundsätzlich? Das ist natürlich ohnehin weniger geworden. Ich habe den Eindruck, viele bleiben tatsächlich mehr zu Hause. Aber ich habe es in Berlin auch beobachten können, dass Sie wirklich abends dann auf der Straße tatsächlich noch Ansammlungen von 40, 50 Leuten sehen, die natürlich weit davon entfernt sind, Hygieneregeln einzuhalten oder sich um Kontaktverbote zu kümmern. Ich glaube, da kann man dann schon auch mit der Ordnungsmacht durchgreifen. Das sind offenkundige Verstöße, die bewirken natürlich auch möglicherweise mehr Infektionen. Illegale Veranstaltungen, die es natürlich auch gibt. Ich habe heute von irgendeiner Betriebsfeier gelesen, die aufgelöst wurde. Das sind natürlich absurde Konstellationen in Zeiten einer Pandemie. Da muss man sicherlich eingreifen. Ich denke, das private Umfeld, da sind die Kontakte ja deutlich weniger. Aber auch da kann man sicherlich kritisch überlegen, welcher Kontakt sinnvoll ist und welcher möglicherweise mal unterbleiben kann.
Also die wissenschaftlichen Berechnungen, die es ja zuhauf gibt, die klar zu Papier bringen, die sagen, also wenn die Kontaktdichte durch einen Lockdown einer Gesellschaft zu 40, 50 oder 60% reduziert wird, dann gehen die Infektionszahlen nach unten. Ansonsten haben wir ein steiles Wachstum. Das wird auch von Ihnen als Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung akzeptiert.
Es ist natürlich logisch, dass mit steigender Zahl von Infektionen die von Kontakten Infektionen steigen. Das Problem bei diesen ganzen Modellrechnungen, die wir ja ehrlicherweise in den letzten Monaten immer wieder präsentiert bekommen, sind halt Modellrechnungen und sie berücksichtigen halt das menschliche Tun nur sehr unvollständig, weil sie von idealtypischen Berechnungsvorgaben ausgehen. Und das zeigt eben leider auch, dass diese Modellrechnungen eigentlich praktisch nie wirklich zugetroffen haben, was nicht heißt, dass sie nicht als Ideengeber durchaus hilfreich sind. Aber Sie sehen ja selbst, wie schwer es ist, eine gewisse Zahl von Kontakten berechenbar zu reduzieren, selbst wenn Sie weite Teile des Wirtschaftslebens runterfahren. Insofern glaube ich nochmal, Berechnungen sind alle wunderschön. Es wird auf den Einzelnen ankommen, wie sehr man aus der Berechnung praktisches Tun macht.
Können Sie denn als Orthopäde die Entwicklung und Bekämpfung einer Pandemie sachkundiger bewerten als etwa der Virologe Christian Drosten?
Das würde ich mir gar nicht anmaßen. Herr Drosten ist ja auf dem Gebiet der Virologie ein ausgewiesener Fachmann. Und es ist natürlich gut, dass wir ihn und viele andere kompetente Virologen in Deutschland haben, die uns helfen, das Virus besser zu verstehen. Aber ich glaube, und das wird wahrscheinlich auch niemand für sich reklamieren, wir haben bisher die ideale Lösung nicht gefunden. Offen gestanden hat die niemand auf der Welt gefunden. Und insofern sind wir alle in einem Lernprozess. Es ist ja auch nicht so, dass einzelne Personen jetzt versuchen, die Pandemie in den Griff zu bekommen, sondern es ist ja ein multidisziplinäres Vorgehen. Ich werbe nur dafür, dass es natürlich aus Sicht unserer Sicht einer ärztlichen Organisation durchaus Sinn macht, ärztliche Kompetenz einzubinden. Und das, glaube ich, hat sich in der Vergangenheit immer bewährt. Die niedergelassenen Ärzte haben Anfang der Pandemie Großes geleistet, indem sie eine Vielzahl von leicht erkrankten Patienten aus den Krankenhäusern rausgehalten haben, was den Kollegen im Krankenhaus ermöglicht hat, mit den Schwerkranken, die leider jetzt in einem sehr viel höheren Umfang vorhanden sind, besser umgehen zu können. Ich habe es mal etwas salopp formuliert, sie werden die Pandemie nicht am Rechenschieber besiegen. Berechnung, Modellrechnung, das ist alles wichtig und ist auch auch um verschiedene Szenarien durchzuspielen. Aber am Ende des Tages hilft uns eine Berechnung ja nur begrenzt. Und das ist das, was wir ja auch immer wieder sehen. Was ich auch nicht dramatisch finde, das erwartet wahrscheinlich auch jeder, der diese Berechnung anstellt, dass die nicht eins zu eins zutreffen. Das Problem ist eben, wenn man sich da sehr stark dran klammert und sich wundert, wenn die nach 2, 3 Tagen nicht präzise eintreffen. Also es ist eine Situation, in der alle gefordert sind, die Wissenschaft, die sich ja bemüht, da Lösungen zu liefern, aber die Wissenschaft und auch Politik kommt nur so weit durch, wie diese Ideen und Vorgaben auch von der Bevölkerung als sinnstiftend empfunden werden und dann umgesetzt werden. Und wenn Sie halt eben Menschen haben, die sich dem verweigern, ist es halt schwierig.
Herr Gassen, dann verlassen wir für einen Moment das Feld der Wissenschaft und wenden uns der Praxis zu. Das ist Ihr Metier. Sie vertreten die Interessen der rund 175.000 Praxisärzte. Das sind die Mediziner an vorderster Front. Das sind die ersten Ansprechpartner für die meisten Patienten, wenn es ihnen schlecht geht. Was hören Sie von Ihren Mitgliedern? Hat man derzeit die Lage im Griff oder sind Ihre Kollegen in den Praxen derzeit völlig am Anschlag?
Die haben natürlich reichlich zu tun, keine Frage. Was alle Kollegen übereinstimmend berichten, ist, dass sie natürlich sehr häufig auch sorgenvoll kontaktiert werden. Viele Menschen haben natürlich Angst, das ist auch nachvollziehbar, sodass ein großer Zeitaufwand für Aufklärung und Beratung von Menschen gebraucht wird, die vielleicht gar nicht an Corona erkrankt sind, aber sich natürlich Sorgen machen. Und dann kommt natürlich der große Teil, denn wir haben ja hohe Infektionszahlen, der Menschen dazu, die Corona infiziert sind, die beraten werden müssen, behandelt werden müssen. Der meiste Teil der Verläufe ist ja Gott sei Dank relativ milde. Dass wir trotzdem so hohe Zahlen auf den Intensivstationen haben, ist ja nur eine Folge dieser sehr, sehr hohen Infektionszahlen insgesamt. Aber ich glaube, dass die niedergelassenen Praxen unverändert wie ein Schutzwall wirken, da wir sonst in den Krankenhäusern sehr viel prekärere Situationen haben, als wir sie in Teilen ja schon am Horizont auftauchen sehen. Andere Länder waren sehr viel schneller im Krankenhausbereich überfordert als Deutschland.
Das System dieser ambulanten Versorgung, das prägt ja das Gesundheitssystem in Deutschland. Andere Länder, Sie haben es angesprochen, sind da ganz anders aufgestellt, etwa das System der Polikliniken und andere Modelle. Hat sich denn aus Ihrer Sicht das System der ambulanten Versorgung in Zeiten einer Pandemie bewährt? Oder hat man auch Fehler festgestellt?
Also es hat sich grundsätzlich bewährt, ohne Frage. So eine Pandemie ist ja auch mal ein Lackmustest für ein Gesundheitssystem. Und Sie haben es angesprochen, Polikliniken sind nicht immer an solchen Punkten besonders hilfreich. In England hat sich jeder 6. oder 7. tatsächlich erst im Krankenhaus angesteckt. Insofern ja, das ist auf jeden Fall ein System, was sich bewährt hat. Das zeigt aber auch, wo wir Nachbesserungsbedarf haben. Der seit Jahren beklagte Personalmangel und die schlechte Vergütung auch der Pflegekräfte wird zwar jetzt auch immer wieder thematisiert. Hier muss sicherlich dringend nachgebessert werden, weil vielleicht kriegen wir in 10 Jahren die nächste Pandemie. Insofern sieht man aber auch bei allem Positiven, was wir feststellen, wo es tatsächlich auch mal klemmt. Und das sollte uns zumindest eine Lehre sein, dass wir hier nachbessern und die Mängel, die wir jetzt erkennen, auch nach Möglichkeit abstellen.
Wie hat sich denn die Arbeit Ihrer Kolleginnen und Kollegen durch die Pandemie in den letzten Monaten verändert? Es gibt ja Krankschreibungen am Telefon, Diagnosen per Videochat. Wird das dauerhaft die Arbeit bei Ihnen in den Praxen verändern?
Das wird sie nicht verändern, das wird sie ergänzen. Man darf nicht unterschätzen, dass das alles neben dem normalen Praxisalltag geschieht. Und Videosprechen und Telefonsprechen, das klingt so vergleichsweise komfortabel. Das ist es möglicherweise auch für die Patienten, für die Praxen ist es eine erhebliche Belastung, weil sie das nebenher stemmen müssen. Und sie haben eben einen sehr, sehr hohen, auch zeitlich sehr hohen Beratungsbedarf, was für die Praxen schon eine Herausforderung darstellt. Und viele Kollegen erledigen das tatsächlich in den Stunden, wo sie sonst vielleicht andere Dinge geregelt haben oder abends in ihrer Freizeit, sodass das hier schon eine auch ein Dauerlauf für die Praxen ist, den sie bewältigen müssen. Und von daher glaube ich, das wird man in dieser Form 1:1 natürlich in der Zukunft nicht mehr sehen. Aber Komponenten wie die Videosprechstunde werden uns natürlich erhalten bleiben.
Wir haben uns darauf geeinigt, am Anfang unseres Gesprächs auch kurz noch über das Thema Impfen zu reden. Welche Verantwortung haben denn die Ärzte in den Praxen vor Ort, als erste Ansprechpartner für die Patienten hier zu informieren, aufzuklären über die Chancen und Risiken?
Also grundsätzlich ist das auch eine Gemeinschaftsaufgabe, die wir leisten müssen. Aufklärung ist das Bundesgesundheitsministerium natürlich erstmals gefordert. Die Kammern werden da was tun. Aber die niedergelassenen Ärzte sind selbst in der ersten Phase der Impfung, wo ja aufgrund dieses nur bei minus 70 Grad verfügbaren Impfstoffes nur in Impfzentren geimpft werden kann, mit dabei. Viele tausend niedergelassene Ärzte helfen in den Impfzentren aus und werden natürlich auch in der zweiten Impfphase, wenn der Impfstoff in die Praxen kommt, dann da analog zur Grippeimpfung auch sehr viel schneller, sehr viel mehr Menschen durchimpfen können. Deshalb glaube ich, sie spielen eine ganz wesentliche Rolle bei der Impfung und die Impfung wird die wesentliche Rolle bei der Bekämpfung der Pandemie spielen.
Im Deutschlandfunk heute Morgen der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. Ich danke für das Gespräch und ich wünsche Ihnen frohe und hoffentlich entspannte Feiertage.
Wünsche ich Ihnen auch.